Und schön, dass ihr da seid. Und wie gesagt, wir haben heute das 30. Kapitel von den Sprüchen. Und ich fange jetzt einfach mal an. Ist das Ding an? Ja. Mit den Versen 1 bis 3.
Das ist Sprüche 30?
Ja. Sprüche 30. Okay. Kapitel, die Verse 1 bis 3. Dies sind die Worte Agurs, des Sohnes des Jaga aus Massa. Es spricht der Mann, ich habe mich gemüht, o Gott, ich habe mich gemüht, o Gott, und muss davon lassen. Denn ich bin der Allertörigste und Menschenverstand habe ich nicht. Weisheit habe ich nicht gelernt und Erkenntnis des Heiligen habe ich nicht. Hallo, herzlich willkommen. Warten wir noch einen Moment, bis der Benni da ist. Geht's dir gut, Benni? Also eine Hausaufgabe vom 30. Kapitel war, wer konnte sich dieses 30. Kapitel durchlesen und auch sich Fragen überlegen. Also das war meine Hausaufgabe, aber das ist ja jetzt schon über 14 Tage her. Ich lasse es einfach mal offen. Also wenn Fragen kommen zwischendurch, Hand heben oder melden, ich gehe drauf ein, so wie ich kann. Okay. Willst du was zu trinken, Benni? Also Wasser ist hier, fehlt nur noch Glas. Weisheit habe ich nicht gelernt und Erkenntnis des Heiligen habe ich nicht. Wir wissen nicht, wer Agur, Sohn des Jake, war, noch wo er lebte. Also wir sind jetzt Sprüche 30. Kapitel, die Verse 1 bis 3. Also wir wissen nicht, wer Agur, Sohn des Jake, war, noch wo er lebte. Wenn die Übersetzung aus Massa stimmt, dann war er ein Ismaelit, aber kein Jude. Aber sehr wahrscheinlich wird Agur wie Hiob und wie Bileam, mit dem Namen ist immer so mein Problem, ein gottesfürchtiger Nicht-Israelit gewesen sein. Also er war nicht Israelit, aber gottesfürchtig, dieser Agur. Aber ganz offensichtlich war er ein Demütiger. Das geht aus den Versen 2 bis 4 hervor. Ein Aufmerksamer und ein Wissbegieriger. Das geht aus den Versen 5 bis 33 hervor. Also der gesamte restliche 30. Kapitel geht von Aufmerksamkeit und Wissbegierigkeit aus. Also Agur sucht nach Gottes Erkenntnis und muss seine vollkommene Unwissenheit, die er mit allen Menschen teilt, eingestehen. Also das berühmte Wort, ich weiß, dass ich nichts weiß, das hat Agur verinnerlicht. Er hat die gewaltigen Naturkräfte betrachtet. Also er hat geguckt, wie das Meer rauscht, wie der Wind weht, wie Stürme kommen und Blitze donnern. Und staunend vor dem gestanden, der sie bewegt, also vor Gott. Die Eingangsworte mögen etwas spöttisch klingen, doch das kann darin begründet sein, dass Agur sich gegen solche wandte, die vorgaben, bereits alles über Gott und über seine Taten zu wissen. Also er hat sich niedlicher gemacht und es war eigentlich mehr ein Spott auf die, die meinten, sie wissen alles besser wie er. Dann lesen wir weiter in Vers 4. Wer ist hinaufgefahren zum Himmel und wieder herab? Wer hat den Wind in seine Hände gefasst? Wer hat die Wasser in ein Kleid gebunden? Wer hat alle Enden der Erde bestimmt? Wie heißt er und wie heißt sein Sohn? Weißt du das?
Jesus.
Na, Frage von Agur.
Ach so.
Ja, antwort mal. Also ein Beispiel ist Jesus. Also wer ist hinaufgefahren zum Himmel und wieder herab? Wer hat den Wind in seinen Händen gefasst? Wer hat die Wasser in ein Kleid gebunden? Wer hat alle Enden der Erde bestimmt? Wie heißt er und wie heißt sein Sohn? Weißt du das? Also Gott und Jesus. Gute Antwort. Die einzige Antwort auf diese fünf Fragen in diesem Vers lautet: Gott, nur er kann in die Himmel hinaufgestiegen und wieder herabgestiegen sein. Und dieses Wort erinnert uns an Jesus Christus, den Sohn Gottes. Nur Gott kann den Wind in seinen Händen halten. Das heißt, er kann den Wind lenken und bildlich gesprochen die Wasser in einen Mantel einhüllen. Damit sind möglicherweise die Wolken gemeint. Das ist ein schöner Vergleich. Also Wasser in einen Mantel einhüllen. Wenn man in den Himmel guckt, da sieht man ja so an manches vorbeifliegen. Also als Kind habe ich mir immer vorgestellt, da fliegt so ein Tier durch den Himmel, ein Elefant oder ein Reh. Also wer so Fantasie hat und mal den Himmel betrachtet, also schön, wenn man auf der Wiese liegt und es ist ein sonnenbeschienener Tag und es fliegen so ein paar Wölkchen vorbei, da kommen einem so manche Ideen, aber das Wenigste ist, dass Wasser in einem Mantel gehüllt ist. Also ich habe dann immer so Fantasien gehabt, welche Tier oder welches gerade vorbeifliegt. Aber das fand ich interessant. Also Wasser in einem Mantel hüllen ist für uns recht schwierig. Also wenn man mal durch den Regen gelaufen ist mit dem Mantel, weiß man, der Regen dringt in den Mantel ein, aber einhüllen, es tropft. Damit sind die Wolken gemeint. Das steht zum Beispiel im Hiob 26, Vers 8. Allerdings, das Skript ist, wie gesagt, kopierbar und ich schicke es auch jedem per E-Mail zu. Hiob 26, Vers 8, da steht das Gleiche drin: Wasser in einen Mantel gehüllt. Er allein hat die Erde an ihrem Ort befestigt, steht in Hiob 38, 4, 6. Also im vierten Kapitel, oder vierten Vers und sechsten Vers vom 38. Kapitel von Hiob. Und die Frage, wie ist sein Name, zielt auf sein Wesen ab und auf die Frage, wie lautet der Name seines Sohns? Legt die Frage nahe, hat er sein Wesen oder seine Eigenschaft auf irgendjemand übertragen, den man vielleicht seinen Sohn nennen könnte. Das hat also der Agur überlegt. Der hat also damals schon daran gedacht. Es gab ja viele Propheten, aber dieser Agur hat es in den Sprüchen festgehalten. Die Redewendung, teile es mit mir, wenn du es weißt, teile es mit mir, wenn du es weißt, spiegelt Agurs Wunsch wider, das Wesen Gottes zu erkennen. Also Agur hat Gott aufgefordert, es mit ihm zu teilen. Es ist interessant, dass diese Fragen sind, die Gott schon dem Hiob gestellt hat. Wer ist fähig, solche Fragen zu beantworten? Jesus sagt in Johannes 3, Vers 13, und niemand ist in den Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Johannes 3, 13. Deshalb sage ich ständig, dass Jesus die einzige Autorität in der Frage der Schöpfung und in der Frage des Ursprungs des Universums ist. Also er ist die einzige Autorität, die Antwort geben kann. Wer ist denn sonst hochgefahren, runtergefahren? Offen gesagt, ich denke nicht, dass irgendjemand von uns Menschen die richtige Erklärung für den Ursprung des Universums hat. Also Agur geht sogar einen Schritt weiter. Er fragt nach dem allwissenden Gott und nach dem Ursprung. Die Wissenschaftler sicherlich nicht, denn allein die Tatsache, dass sie die Evolutionstheorie, die Evolutionstheorie aufgestellt haben, zeigt, dass sie keine Antwort auf die Frage nach dem Ursprung haben. Kann mich immer wieder amüsieren mit diesem Affen und den Menschen. Der Grund, weshalb wir so viel Geld ausgeben, das habe ich mal gedichtet, um zum Mond zu gelangen, ist der, dass wir unbedingt Sterne haben wollten, die uns etwas über den Ursprung des Universums sagen sollten. Also wir sind halt ins Weltall geflogen und haben Steine gesammelt. Und das bis heute noch. Also demnächst Mars-Mission. Also die fliegen jetzt zum Mars. Ich bin mal gespannt, wo sie noch hinfliegen, um irgendwelche Steine aufzusammeln. Ja, gut, vielleicht amüsieren sich die Engel im Himmel über unser Treiben. Also irgendjemand freut sich bestimmt drüber, dass wir so aktiv irgendwelche altertümlichen Sachen aus dem Weltall sammeln. Der erste Vers des ersten Buch Moses sagt uns, dass Gott am Anfang Himmel und Erde geschaffen hat. So hat alles begonnen. Der nächste Vers in 1. Buch Mose 1, Vers 2. Und die Erde ward wüst und leer, und es war finster in der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser, wird von einigen als Beschreibung des Schöpfungsaktes aufgefasst. Also manche meinen, das ist so eins zu eins. Ich meine das nicht, dass Gott uns mitgeteilt hat, wie er die Schöpfung ausgeführt hat, wie er sie ausgeführt hat. Ich glaube, dieser zweite Vers ist ein Hinweis auf die Lückentheorie. Die Lückentheorie. Dass Gott nämlich die Himmel und die Erde erschuf und dass darauf ein Zeitraum erfolgte. Eine Lücke. Er sagt ja immer 1000 Jahre wie ein Tag. Dass Gott nämlich die Himmel und die Erde erschuf und dass darauf ein Zeitraum erfolgte. Denn es geschah etwas mit der ursprünglichen Schöpfung. Da war auch mal ein Zeitraum davor. Die Erde war wüst und leer. Schwuppsig ist das andere gekommen. Ich weiß, dass diese Theorie fast vollständig aufgegeben wurde, die Lückentheorie. Dennoch halte ich trotz allem, was sogenannte kluge Leute schreiben, daran fest. Ich behaupte, dass Gott uns nicht gesagt hat, wie er dieses Universum erschuf. Das hat er uns nicht verraten. Wir wissen es einfach nicht. Kein Wissenschaftler und auch kein Theologe. Aber sie probieren es bis heute noch. Also es wird noch geforscht. Es gibt ja jetzt den Urknall. Also das ist die neueste Schreibung, der Urknall. Mir aber gefällt die Frage, die Gott einst an Hiob in Hiob 38, Vers 4 stellte. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Das hat Gott Hiob gefragt. Das ist eine Frage, die Gott an jeden Menschen richten kann. Ich finde auch die Frage gut, die Agur stellte, wer hat den Wind in seine Hände gefasst? Der Mensch weiß bis heute sehr wenig über all diese Dinge. Also ich kann das zum Teil gar nicht nachverfolgen, was da so alles passiert. In demselben Abschnitt, in dem Jesus sagte, dass er es war, der vom Himmel herabkam, also Jesus hat es gesagt, sagte er in Johannes 3, Vers 8, der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. Und das ist für mich eine beachtliche Feststellung. Also das ist das, was Agur auch sagt. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Also ich bin noch am Forschen. Gibt es dazu Fragen oder Anregungen? Wenn nicht, machen wir mit den Versen 5 und 6 weiter. Alle Worte Gottes sind durchläutert. Er ist ein Schild denen, die auf ihn trauen. Tu nichts zu seinen Worten hinzu, dass er dich nicht zur Rechenschaft ziehe und du als Lügner dastehst. Der Vers 4 betont, dass der Mensch nicht aus sich selbst heraus in der Lage ist, das Wesen Gottes zu erkennen. Nun machen die Verse 5 und 6 aber deutlich, wie man Gott erkennen kann. Man erkennt ihn durch sein... Jetzt habe ich Stopp gemacht. Woran erkennt man Gott? Durch sein
Wort.
Gut. Wäre noch jemand draufgekommen?
Seine Schöpfung, seine Werke.
Mhm. Woran erkennt man Gott? Nur Mut. Okay, also ich lasse es jetzt mal dabei stehen. Das geläutert ist, also das Wort ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt, das Wort, das geläutert ist. Wörtlich in Psalm 12, Vers 7, gereinigt wie beim Schmelzen von Silber. Das Wort Gottes. Der Mensch kann Gott allein deshalb erkennen, weil er sich ihm durch das geschriebene Wort durch die unfehlbare Schrift offenbart hat. Dadurch kann ich Gott erkennen. Darum ist es auch wichtig, dass man das Wort verbreiten tut. Auch zum Beispiel in die Länder oder Ecken, wo dieses Wort nicht verbreitet wird oder wo es verboten ist, dieses Wort zu lesen. Wer nun sein Vertrauen auf Gott setzt, der hat eine persönliche Beziehung zu ihm und der wird auch von ihm beschützt. Der fünfte Vers stimmt mit Psalm 18, 31 fast völlig überein. Also dieser fünfte Vers, alle Worte Gottes sind durchläutert, kommt in Psalm 18, 31 ebenfalls vor. Die Warnung, zu seinen Worten nichts hinzuzufügen, kann sich auf die Gefahr der Hinzufügung menschlicher Spekulation zur göttlichen Offenbarung beziehen. Also das menschliche Hinzufügen zu dem, was göttlich offenbart ist. Der Mensch soll sein Bild von Gott nicht aufgrund von menschlichen Vorstellungen, sondern aus dem Wort Gottes gewinnen. Dazu soll ja auch die 10 Gebote beitragen, dass man sich kein Bild von Gott macht. Bild von Gott bedeutet, menschliche Vorstellungen in das Göttliche hineinzusetzen. Und Gott tadelt diejenigen, die der Meinung sind, sie könnten von Gott mehr wissen als das, was er über sich selbst offenbart hat. Tatsächlich sind sie damit häufig weit von dem Fundament entfernt, sodass Gott sie als Lügner bezeichnet. So weit geht es sogar. Ja, dann lesen wir die Verse 7 bis 9. Zweierlei bitte ich von dir, wollest du mir nicht verweigern, ehe denn ich sterbe. Falschheit und Lüge lasse fern von mir sein, Armut und Reichtum gib mir nicht. Lass mich aber meinen Teil Speise dahin nehmen, dass du mir beschieden hast. Ich könnte sonst, wenn ich satt würde, verleugnen und sagen, wer ist der Herr? Oder wenn ich zu arm würde, könnte ich stehlen und mich an dem Namen meines Gottes vergreifen. Die Worte zwei Dinge, also zweierlei in Vers 7, bilden die Einleitung zu einer Reihe von 6 numerischen Sprüchen in diesem Kapitel. Also Sprüche, die mit Nummern oder mit Zahlen verbunden sind. Dieses Gebet um zwei Dinge bestätigt die Demut dieses Agues, die wir bereits zuvor kennengelernt haben. Er war sehr demütig. Er sprach ja von sich als Nichtswissende. Er erkannte seine Anfälligkeit und er bat den Herrn um ganz besondere Hilfe bei zwei Schwächen, bevor er starb. Um Bewahrung vor der Lüge und um Versorgung mit der täglichen Nahrung, ohne die er den Versuchungen des Reichtums oder der Armut ausgesetzt wäre. Der Reichtum könnte ihn dahin bringen, dass er den Herrn verleugnen würde und ihn vergäße. So weise war dieser Agur, er hat auch gemerkt, Arm ist schlecht, aber zu reich ist auch nicht gut. Das merkt man, wenn man hier manche Reichen rumfahren sieht. An was denken sie zuerst? Als ihr werdet jetzt zum Beispiel reich. An was würdet ihr denken?
Beispiel. Noch größer, noch schneller.
Genau.
Neue. Auto. Autos kaufen, oder?
Klamotten, Häuser, ja.
Nur zu. Und ihr seid jetzt richtig stinkreich. Stinkreich.
Noch mehr Geld.
Noch mehr Geld.
Ferienhäuser auf der ganzen Welt. Eine Insel.
Eine Insel. Gut, das ist auch
schön. Eine Insel.
Regina. Du wärst ein stinkreich.
Ich wüsste nicht, was ich mit dem Geld anfangen soll. Ich will wieder in Urlaub, Auto haben. Ja. Was soll ich damit machen? Ich brauche keins.
Also bist genügsam, willst gar nicht so reich sein wie der Stinkreiche. Aber die zentrale Frage ist, wo in diesem Ganzen, was ihr benannt habt, steht Gott?
Nirgends.
Also das hat Agur auch so gesehen. Dazu lesen wir in 5. Buch Mose die Verse 11 bis 17. 5. Buch Mose, 8. Kapitel, die Verse 11 bis 17. 5. Buch Mose, 8. Kapitel, 11 bis 17. Hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, indem du seine Gebote und seine Rechtsbestimmungen und seine Ordnung, die ich dir heute gebe, nicht hältst. Dass nicht, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser baust und bewohnst und deine Rinder und deine Schafe sich vermehren und dein Silber und Gold sich mehren und alles, was du hast, sich mehrt, dass dann nicht dein Herz sich erhebt und du den Herrn, dein Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausführte, der dich wandern ließ in der großen und schrecklichen Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione sind, neben dürrem Land, wo kein Wasser ist, der dir Wasser aus dem Kieselfelsen hervorbrachte, der dich in der Wüste mit Mann speiste, dass deine Federn nicht kannten, um dich nicht zu demütigen und dich zu prüfen, damit er dir am Ende wohltue und du dann nicht in deinem Herzen sagst, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen geschaffen. Das ist soweit zu dem Denken im Reichtum. Denn dann würde er vielleicht denken, er könnte für sich selbst sorgen. Die Armut könnte ihn zum Diebstahl verleiten und er würde dadurch über den Namen Gottes Schande bringen. Also Armut schlicht, Reichtum schlicht. Gibt es dazu Fragen und Anregungen noch? Dann lesen wir weiter in Vers 10. Verleumde nicht den Knecht bei seinem Herrn, dass er dir nicht fluche und du es büßen müsstest. Dieser Vers ist eine Warnung, sich nicht in die häuslichen Angelegenheiten anderer Menschen einzumischen. Ein Herr verflucht vielleicht denjenigen, der fälschlicherweise seinen Knecht beschuldigt hat. Dieser Spruch kann als in sich geschlossener Grundsatz dastehen. Er könnte aber auch, und das ist wahrscheinlicher, eine Einleitung zu den Versen, die jetzt kommen, 11 bis 14, darstellen. Und so werden hier vier Arten des unerwünschten Verhaltens beschrieben. Ich betone unerwünschtes Verhalten. Es existiert zwar keine Einleitung zu einer numerischen Reihe, doch es werden dann in den Versen 11 bis 14 vier Arten von Menschen genannt, nämlich die Unehrerbietigen, die Heuchler, die Hochmütigen und die Unterdrücker. Vers 11. Es gibt eine Art, die ihrem Vater flucht und ihrer Mutter nicht segnet. Die Sünde der Verfluchung der eigenen Eltern haben wir bereits im 20. Kapitel der Sprüche im Vers 20 gehabt. Vers 12. Eine Art, die sich reindüngt und ist doch von ihrem Schmutz nicht gewaschen. Menschen, die meinen, dass sie vor Gott rein sind, die aber von dem Schmutz ihrer Sünde nicht reingewaschen sind, und das sind nach Gott die Heuchler. Vers 13. Eine Art, die ihre Augen hochträgt und ihre Augenlider emporhebt. Der Hochmut, der auch im Psalm 18, 28, im Psalm 101, Vers 5 und in Jesaja 10, Vers 12 vorkommt, den der Herr verachtet, diesen Hochmut, steht im Gegensatz zu Agurs Einstellung, die von Demut und Ehrfurcht bestimmt ist. Also Agur war genau das Gegenteil, nicht hochmütig. Und der Begriff Augen verbindet dann den 13. Vers mit dem 12. Vers. Also Augen ist auch im 12. Vers im Endeffekt mit gemeint. Vers 14. Eine Art, die Schwerter als Zähne hat und Messer als Backenzähne und verzehrt die Elenden im Lande und die Armen unter den Leuten. Wer die Armen, die Bedrückten, die Niedrigen und die elenden Menschen, also jene, die Hilfe brauchen, unterdrückt, gleicht gefräßigen wilden Tieren, deren scharfe Zähne ihre Beute in Stücke reißen. Psalm 14, Vers 4 gibt genau das Gleiche wieder. So, dann lesen wir die Verse 15 und 16. Der Blutegel hat zwei Töchter, die heißen, gib her, gib her. Drei sind nicht zu sättigen und vier sagen, nie, es ist genug. Das Totenreich und der Frauen verschlossener Schoß, die Erde, die nicht des Wassers satt wird, und das Feuer, das nie spricht, es ist genug. Die vier, die niemals satt werden, werden in den Versen 15 und 16 beschrieben. Diese Aufzählung befasst sich mit den unstillbaren Bedürfnissen. Unstillbare Bedürfnisse. Dazu gehört zum Beispiel der Schrei der Töchter des Blutegels. Gib her, gib her. Das bildet die Einführung in dieses Thema. Die Blutegel stehen hier für die Haltung des Gierigen. Es gibt ja schöne Vergleiche, heutzutage sagt man, hängt mir am Genick wie eine Zecke, aber früher war das halt der Blutegel, der hartnäckig darum ringt, mehr von dem Gewünschten zu bekommen. Also wer jetzt zum Beispiel in gewissen Gegenden wohnt, wo diese Egel häufiger vorkommen, der braucht bloß ins Wasser zu steigen, hat mindestens 20 bis 30 an jedem Unterschenkel hin. Und daher ist es da in dem Moment eine Gegend, wo es anscheinend sehr viele von diesen Egeln gab. Und so werden vier Dinge personifiziert, die niemals satt werden. Also vier Dinge werden personifiziert, Dinge, die als Personen genannt werden. Das erste ist das Grab, es möchte mehr Tote haben. Also dieses Beispiel kommt schon früher in den Sprüchen vor, also dieses offene Loch, wo immer wieder jemand rein versinkt. Dann der unfruchtbare Mutterleib, sehnt sich danach, ein Kind zu gebären. Das Land verlangt immer nach Wasser. Ohne Wasser, trocken. Und das Feuer möchte nicht aufhören zu verzehren. Tod und Feuer wirken zerstörerisch. Und der Mutterleib und das Wasser sind Lebensspender. Also die Gier verlangt immer nach mehr. Und nun kommen wir zu einer Warnung von Agur. Und dieser Spruch wurde wohl hier platziert, um auf die Tatsache hinzuweisen, dass Unerbietigkeit, also hier, gegen die Eltern so verwerflich ist. Wie unstillbare Gier, von der in den Versen 15 und 16 gesprochen wird. Ein hochmütiges Kind, das seine Eltern verachtet, das heißt auf sie herunterblickt und sie sogar verspottet, wird sterben und sein Leichnam wird nicht begraben werden. Denn er wird den Geiern zum Fraß dienen. Und so heißt es nun in Vers 17, lesen wir weiter, ein Auge, das den Vater verspottet und verachtet, der Mutter zu gehorchen, das müssen die Raben am Bach aushacken und die jungen Adler fressen. Also ein schreckliches Gericht wird über diejenigen ausgesprochen, die sich gegen Vater und Mutter wenden. Und ich bete, dass sich Gott der heutigen jungen Menschen erbarmen möge, die sich gegen ihre Eltern stellen. Vor allem aber die Eltern, die an Christus gläubig geworden sind. Gibt es dazu Fragen oder Anregungen? Wie steht denn das Verhältnis heutzutage von Eltern und Kindern? Gibt es Achtung zwischen Kindern und Eltern? Eine Frage, die stelle ich jetzt mal oben so hin. Also es ist ja beiderseits. Haben die Eltern Achtung vor den Kindern? Haben die Kinder Achtung vor den Eltern?
In manchen Schichten beides nicht mehr.
Das ist interessant, wird auch betont hier im Vers 11, ne, haben wir die Generation, die den Vater flucht und die Mutter nicht segnet und dann spotten sie im Vers 17.
Ist es von Gott?
Das eigentlich zweimal.
Ist es von Gott gewollt?
Nein, natürlich nicht, klar nicht.
Was will denn eigentlich Gott? Große Frage, stelle ich mal in den Raum. Was will denn Gott zwischen Eltern und Kindern?
Vater und Mutter ehren. Das erste Gebot mit Verheißung.
Was will er denn von den Eltern?
Die Eltern sind das Vorbild für die Kinder, ne? Ich meine, es geht immer um das Verhältnis, dass der Mensch ein gutes Verhältnis zu Gott hat. Und wenn er das nicht hat, keinen Respekt vor Gott, und wie soll dann das der erwachsene Mensch weitergeben an die Kinder?
Also Gott hat, oder es steht in der Bibel zum Beispiel drin, reize die Kinder nicht zum Zorn. Ein wichtiger Satz. Also es geht beidseits darum. Also ich behaupte nicht nur, mir Eltern sollen die Kinder nicht zum Zorn reizen, sondern es Beizeit. Also Zorn ist ein schlechter Ratgeber. Also ich kann im Endeffekt Eltern stehen, die mit ihren Kindern nicht glücklich sind, weil die Kinder ständig auf ihnen rumtrampen. Genauso kann ich Kinder verstehen, die ständig von ihren Eltern drangsaliert werden und dementsprechend schnell das Weite suchen. Also beide Sachen sind von Gott nicht gewollt. Was würde Gott denn wollen in einer Familie?
Verständnis und Liebe.
Zuversicht.
Und Verständnis und Liebe. Was würde denn Gott in einer Gesellschaft wollen? Denn wir sind alle Kinder Gottes.
Das Gleiche.
Zu meinem Arbeitskollegen, zu meinem bösen Chef, zu meinem Nachbarn, der mich nicht so mag. Oder ja, das wollte ich einfach so mal offen darstellen lassen. Ja, dann lesen wir es weiter in Verse 18 und 19. Drei sind mir zu wundersam und vier verstehe ich nicht. Des Adlers Weg am Himmel, der Schlange Weg auf dem Felsen, des Schiffes Weg mitten im Meer und des Mannes Weg beim Weibe. Vier erstaunliche Dinge werden hier in den Versen 18 bis 19 erwähnt. Was haben die Wege eines Adlers am Himmel, einer Schlange auf einem Felsen, eines Schiffes auf dem Meer und eines Mannes mit einer Frau gemeinsam? Manche Ausleger sind der Meinung, dass diese vier Dinge oder diese vier Wege im Dunkeln liegen. Also man kann nicht so ganz genau vorhersagen, wohin das Ganze gehen soll. Also im Dunkeln. Es gibt ja auch den Spruch, im Dunkeln lässt sich gut munkeln. Andere sind dagegen der Ansicht, dass ihre Wege nicht auffindbar sind. Also wo das Schiff hinfährt, das kann ich nicht mehr zurückverfolgen. Also Wasser macht dann wieder die gleichen Wellen. Und wieder andere sagen, dass sie alle mit Leichtigkeit etwas meistern, das eigentlich schwierig erscheint. Also schwierig mit dem Schiff auf dem Meer fahren. Schlange hat so mit ihrem Felsen ihre Probleme. Eine andere Annahme geht dahin, dass sie alle ihren Weg dort gehen, wo keine Pfade sind. Also ein Schiff fährt auf dem Meer, aber da ist ja kein Weg. Also das muss ich irgendwo seinen Weg suchen. Übrigens, der Weg eines Mannes mit einem Mädchen bezieht sich auf das liebevolle Werben, wohlgemerkt nur das liebevolle Werben eines Mannes um eine Frau. Vers 20. So ist der Weg der Ehebrecherin, sie verschlingt und wischt sich den Mund und spricht, ich habe nichts Böses getan. Die Ehebrecherin steht an dieser Stelle im Gegensatz zu der Frau in Vers 19. Hier geht es nicht um den Weg eines Mannes mit einer Frau, also im Gegensatz zu dem Vers vorher, sondern um den Weg einer in moralischer Hinsicht verwerflichen Frau mit den Männern. Sie hat zu ihrem sündhaften Wegen eine lässige Einstellung. Sie betrachtet sie so unbekümmert wie eine Mahlzeit, wischt sich den Mund ab und erklärt, dass am Ehebruch nichts Verkehrtes sei. Dann lesen wir weiter in Versen 21 bis 23. Ein Land wird durch dreierlei unruhig und vierlei kann es nicht ertragen. Einen Knecht, wenn er König wird, einen Toren, wenn er zu satt ist, eine Verschmähte, wenn sie geehelicht wird, und eine Magd, wenn sie ihre Herren beerbt. Die Aussage, dass die Erde, also das Land, dass die Erde es erzittert und es nicht ertragen kann, ist eine gesteigerte Formulierung. Also das ist etwas über dem gemeint. Auch die Erde wird durch eine Metapher zum Repräsentanten der Menschen, auf der sie leben. Also manchmal spricht man die Erde, meint damit auch die, die darauf leben. Die Menschen erzittern, weil dem plötzlichen Aufstieg der unerfahrenen, ungeeigneten Menschen in Positionen, die Erfolg und Macht mit sich bringen, soziale Unruhen folgen. Beispiel, einer wird Chef und ist gar nicht bevollmächtigt, hat kein Können und keinen Durchblick, kann im Betrieb Unruhe verursachen. Also, nach diesen drei Versen ist es unpassend nach Agur, erstens, wenn ein Knecht zum König wird, denn der Knecht ist auf diese Aufgabe gar nicht vorbereitet. Also der hat ja keine Königinschule oder was auch immer die früher machen mussten gehabt. Zweitens, wenn ein Tor, einer, dem es an geistlichem Unterscheidungsvermögen mangelt, satt wird, er könnte hinsichtlich der Bedürfnisse anderer Menschen hartherzig werden. Also er sieht nur sich, ist satt, damit ist gut. Drittens, wenn eine ungeliebte, wörtlich eine gehasste Frau geheiratet wird, die bringt Kummer mit in die Ehe hinein. Und viertens, wenn aus einer Magd eine Herrin wird, denn sie kann weder den Knecht in Kapitel 30, 22 noch andere führen. Also eine Magd der Herrin ist schwierig. Der Knecht sagt, die Alte, die kam vorher schon, die war auch nicht anders. Also ein Knecht, wenn er König wird, so einer war unter anderem auch Jerobiam. Er war Knecht und er wurde der erste König des Nordreichs von Israel. Und dem hat man schon ein paar Kapitel vorher. Ein Tor, wenn er zu satt ist, der wird durch den reichen Kornbauern verkörpert, von dem unser Herr erzählte, mit seinem finanziellen Erfolg aß er natürlich nur noch feinste Delikatessen. Doch er war ein Tor und er war zu satt geworden. Und Gott hat ihn ja nachher seine Seele gefordert. Also eine Gesellschaft wird durch Harmonie gekennzeichnet, wenn die Menschen an den ihnen zukommenden Plätzen bleiben und wenn sie sich keine Positionen aneignen, die sie nicht ausfüllen können. Das heißt für mich, wenn ich merke, ich bin nicht kompetent genug, lasse ich die Finger davon. Das Problem ist ja immer der innerliche Ehrgeiz. Ich will ja was von den anderen gelten. Damit will ich mich ja auch ein bisschen erheben. Und da liegt eigentlich das Hauptproblem. Und es zieht sich auch durch die Bibel hindurch bis heute, dass es immer wieder Menschen gab, die halt gemeint haben, sie müssen Schlüsselpositionen ergreifen und waren gar nicht in der Lage dazu. Und dann kam das große Chaos bis hin zu den Diktatoren, die gemeint haben, sie sind so schlau. Und dann kamen Kriege und was wissen ich und Elend über die Menschen. Und wie gesagt, der ganze Planet ist erzittert, die Menschen sind erzittert, weil halt eben so eine Type halt das Land geführt hat. Gibt es dazu Fragen oder Anregungen? Dann kommen wir zu den Versen 24 bis 26. 24 bis 26. Wir sind die Kleinsten auf Erden und doch klüger als die Weisen. Die Ameise, ein schwaches Volk, dennoch schaffen sie im Sommer ihre Speise. Die Klippdachse, ein schwaches Volk, dennoch bauen sie ihr Haus in den Felsen. Eine Art der kleinen, aber weisen Tiere, das sind die Ameisen. Sie haben zwar nur geringe Kräfte, aber sie überleben dennoch aufgrund ihrer Vorausschau. Also die legen Spuren zum Beispiel. Die Kaninchen oder gleichzusetzen mit den Klippdachsen, interessant, also das war ein anderes Wort für die Kanickel, wie einige Übersetzungen es ausdrücken, haben etwa dieselbe Größe wie Hasen. Ist ja bekannt, ne? Also nur die Ohren, die sind halt. In Alzey, wo ich arbeite, haben wir öfter mal Häschen rumlaufen und auch Kaninchen. Das ist immer wieder interessant, wie dann die Leute gucken, sagen, ah, ein Hase, und dann sage ich, ah, Kaninchen. Sie können sich nur schlecht verteidigen und sie leben daher vorsichtig in den Felsen, die Kaninchen. Auch wie im Psalm 104, Vers 18, da sind die Klippdachse schon mal erwähnt. Diese aber bieten ihnen dann die natürliche Sicherheit, also die Felsen bieten Sicherheit. Dann lesen wir die Verse 27 und 28. Die Heuschrecken, sie haben keinen König, dennoch ziehen sie aus in Ordnung. Die Eidechse, man greift sie mit den Händen und sie ist doch in der Könige Schlössern. Die Heuschrecken haben keinen sichtbaren Führer. Also wenn man mal so einen Heuschreckenschwarm sieht, dann soll man einer mal erzählen, das ist die Führungsheuschrecke. Dann ist der Biologe der ersten Stunde. Also die fliegen ja alle schwarmweise. Dennoch fliegen sie in erstaunlicher Ordnung und können gleich einer herannahenden Armee viele Quadratmeter einer Ernte sofort vernichten. Da denke ich jetzt gerade an diese Ernteheuschrecken, die es ja auch in der Bibel oft erwähnt werden. Die Ägypter haben damit zu tun gehabt und andere Völker. Und die fressen ja wirklich alles kahl. In Joel, im Buch vom Joel, erstes Kapitel, die Verse 4 bis 7, wird erwähnt, die Heuschrecken haben keinen König. Also, die folgen einer inneren Ordnung. Also, sie haben keinen erkennbaren Kopf oder Führer und doch gehen sie voran wie die Soldaten in ihren Regimentern. Sie bewegen sich so methodisch. Also, wenn man das sieht, wie die Heuschrecken, die knallen ja nicht in der Luft zusammen. Die haben also eine bestimmte Methode, wie sie fliegen, wo sie hinfliegen. dass es so aussieht, als würden sie unter bestimmten Anweisungen oder unter einer strengen Disziplin stehen. Also man meint im ersten Moment, da ist irgendjemand dabei, der führt die. Sie liefern uns Gläubigen ein Beispiel von Unterordnung untereinander und unter unserem unsichtbaren Haupt, unserem himmlischen Führer. Für die Welt muss die Gesamtheit der Gläubigen wie unorganisierte, zersplitterte Gruppen von Leuten aussehen, die ohne Beziehung zueinander und ohne Verbindung und ohne Führer leben. Also für die Welt sind da mal ein paar Christen und da mal ein paar Christen. Warum machen die denn alles gleich? Lesen in einem Buch. Aber wir haben einen Führer. Es ist Christus, das unsichtbare Haupt der Gemeinde, und der Apostel Paulus schrieb an die Gläubigen von Korinth im 1. Korinther 3, Vers 3, weil ihr noch fleischlich seid, denn wenn Eifersucht und Zank unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und lebt nach Menschenweise? Also nicht nur ist Christus das Haupt aller, die durch das Blut Christi erlöst worden sind, sondern der Heilige Geist wohnt auch in jedem Gläubigen und schweißt uns zu einer großen Familie zusammen. Und das kann natürlich die Welt nicht erkennen, die sieht diesen Heiligen Geist nicht. Paulus schrieb auch etwas dazu, das lesen wir jetzt in Römer 12, 3 bis 8. Wer hat zuerst?
Die Geistesgaben.
Ja. Dann bitte. Römer 12, 3 bis 8.
In der Vollmacht, die mir Gott als Apostel gegeben hat, warne ich jeden Einzelnen von euch. Schätzt euch nicht höher ein, als euch zukommt. Bleibt bescheiden und maßt euch nicht etwas an, was über die Gaben hinausgeht, die Gott euch geschenkt hat. Unser Körper besteht aus vielen Teilen, die ganz unterschiedliche Funktionen haben. Ebenso ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle den Leib Christi, die Gemeinde, und jeder Einzelne ist auf die anderen angewiesen. Gott hat jeden von uns durch seinen Heiligen Geist unterschiedliche Gaben geschenkt. Hat jemand zum Beispiel die Gabe, in Gottes Auftrag prophetisch zu reden, dann muss dies mit dem Glauben übereinstimmen. Wem Gott einen praktischen Dienst übertragen hat, der soll ihn gewissenhaft ausführen. Wer Gottes Wort lehrt, soll diesem besonderen Auftrag gerecht werden. Wer andere im Glauben ermutigen kann, der soll diese Gaben nutzen. Wer von der Gemeinde beauftragt ist, die Armen zu versorgen, der soll das gerecht und unparteiisch tun. Wer eine Gemeinde zu leiten hat, soll sich ganz für sie einsetzen. Wer Kranke und Alte zu pflegen hat, der soll es gern tun.
Dankeschön. Ja, das ist aber auch das, was uns die Heuschrecke lehrt. Die Eidechse ist so klein, dass man sie leicht mit der Hand fangen kann. Wenn man eine Eidechse gesehen hat, die ist ja nicht so riesig, meistens so klein, guckt dann auf irgendeinem Kreidefelsen rum. Aber man kann sie sogar in des Königs Palast antreffen. Da sind die Eidechsen auch gewesen, keine Wache hat die aufgehalten. Zwei Gedanken gewinnen hier angesichts dieser beiden Insekten, Heuschrecken und Eidechsen Gestalt. Erstens, körperliche Begrenzungen können auf eine andere Art und Weise überwunden werden. Zweitens, weil Gott sogar für das Niedrigste seiner Geschöpfe sorgt, also für Heuschrecken, Eidechsen zum Beispiel, und sich um diese Geschöpfe kümmert, darum wird er mit Sicherheit auch sein eigenes Volk versorgen. Das heißt, wir Christen werden versorgt, auch wenn wir überall versprengt sind auf der Welt. Wenn wir in Diktaturen leben, wenn wir irgendwo sind, wo wir ganz einsam sind, Gott versorgt uns genauso wie die Eidechsen und die Heuschrecken. Gibt es dazu Fragen oder Anregungen?
So ein Bild, ne, dass Gott das Niedrige erhöht. Ne?
Dann kommen wir zu den Versen 29 bis 31. Drei haben einen stattlichen Gang und vier gehen stolz einher. Der Löwe mächtig unter den Tieren und kehrt um vor niemanden. Der stolze Hahn, der Widder und der König, wenn er einhergeht vor seinem Heerbann. Im Gegensatz zu den in den Versen 25 bis 28 genannten Geschöpfen stehen diese von ihrer Haltung und ihrem Gang her als edel da. Jetzt kommen wir zu den edlen Tieren. Dazu gehört der Löwe, vor dem sich die Menschen und auch andere Tiere wegen seiner Stärke verbergen. Der Löwe geht geradeaus. Er macht keine Umwege. Also wer mal Löwen gesehen hat in der freien Wildnis oder im Tierpark, der wird feststellen, dass der Löwe nie irgendwie in Schlangenlinien langläuft oder irgendwie dreimal um den Baum rum. Also der Löwe hat immer ein genaues Ziel. Dieses Ziel peilt er an, da geht er direkt drauf hin und er wird auch von den anderen Tieren respektiert. Also das ist dann auch so, wenn der Löwe lang geht, dann macht man erstmal das Mäuschen rechts und links Platz, dass der Löwe dann auch einherschreiten kann. Dazu gehört der Löwe, vor dem sich die Menschen und auch andere Tiere wegen seiner Stärke verbergen. Der Löwe geht geradeaus, er macht keine Umwege, denn er fürchtet sich vor einem noch nicht einmal vor einem Kätzchen. Habe ich das nur so hingeschrieben. Ein Löwe steht für seinen unbeirrten Mut und dieser Mut sollte auch uns Christen kennzeichnen. Das ist berühmt-berüchtigt der Mut eines Löwen. Wenn wir ernsthaft für den Glauben kämpfen, sollen wir kämpfen wie ein Löwe. Und ich denke da an den Apostel Paulus, der in Apostelgeschichte 20,24 sagte, dass er angesichts des Leids und der Verfolgung nicht aufgeben würde. Also er hat in 20,24 gesagt, aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf vollende und das Amt ausrichte, das ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes. Ich denke, der Fluch der Kirche liegt heute auf jenen Predigern, die nicht mehr den Mut haben, zu ihren Überzeugungen zu stehen, die also nicht mehr mutig sind wie ein Löwe. Machen wir. Man könnte ja irgendjemand auf die Füße treten, also lieber Kopf einziehen hinter der Kante. Die um den heißen Brei herumreden. Von Cromwell, ein berühmter Engländer, wird gesagt, dass er ein Mann ohne Furcht war, der Cromwell. Als er dann nach dem Grund gefragt wurde, da sagte er, ich habe gelernt, dass wenn man Gott fürchtet, man die Menschen nicht mehr zu fürchten braucht. Also wer Gott fürchtet, braucht keine Angst vor Menschen zu haben. Dann ist da noch der eitle Hahn, ein Ziegenbock mit seiner arroganten Erscheinung und ein König, der aus Stolz großspurig auftritt. Er meint, dass er mit seiner Armee, die er bei sich hat, unbesiegbar ist. In Gottes Ordnung sind einige Dinge und Tiere klein und sie befinden sich in niedrigen Positionen, während andere stattlich erscheinen. Das soll uns Christen lehren, nicht immer nach dem Äußeren zu gucken. Also wenn da irgendjemand stolziert und sagt, mir kann nichts passieren, ich weiß, da ist noch jemand Größeres da. Und wie Cromwell sagt, vor dem muss ich mich auch nicht fürchten, weil ich habe ja schon Furcht vor Gott und der wurde auch mal von Gott geschaffen, der da vorne steht. Gibt es dazu Fragen oder Anregungen? Nur Mut. Wenn nicht, kommen wir noch zu den letzten drei oder zwei Versen. 32 und 33. Ob du töricht gehandelt und dich überhoben hast oder du recht überlegt hast, lege die Hand auf den Mund. Denn wenn man Milch stößt, so wird Butter daraus. Und wer die Nase hat, schneuzt, zwingt Blut heraus. Und wer den Zorn reizt, ruft Streit hervor. Im Gegensatz zu den Tieren, die in ihrem Stolz einherschreiten, in den Versen 29 bis 31, ist ein Mensch närrisch, wenn er sich so verhält. Dadurch, dass er sich selbst überhebt und Böses plant, löst er Probleme aus. Also wenn jemand seine Hand auf den Mund legt, steht auch im Hiob, steht immer viel drin, Hiob 21, Vers 5 und Hiob 40, Vers 4, dann wollte er damit sagen, was wollte er damit sagen, wenn er die Hand auf den Mund legt, und so.
Ruhig sein. Oder?
Erst denken, dann reden.
Gut. Und er wollte zum Beispiel sagen, ich werde aufhören, stolz zu sein und Probleme auszulösen. So sicher wie aus gestoßener Milch Butter wird, wenn man früher mal so eine Butterfrau besucht hat, hat er ihren Töpfchen gehabt und dann ging es immer, hieß mir, also ich habe persönlich als Kind noch die Butter bei der Butterfrau geholt und den Quark und die Milch. Und da braucht es dann, bis die Butterfrau die Butter buddet. Und da hat man sich mit der Butterfrau noch unterhalten. Und die Butter wurde dann immer butterlicher. Und und dann hat man halt festgestellt, irgendwann war die Frau fertig mit ihrem Buddern. Ne? Weil dann war aus der Milch oder aus der Sahne Butter geworden. Und das war 100% sicher. Also ich konnte mich als Kind verlassen, wenn ich bei der Butterfrau war. Ich bin nie ohne Butter nach Hause gekommen. Nie ohne Butter. Gerollt oder was ist nicht quadratisch gepresst mit Stempel drin. Oder wie das derbe Schneuzen der Nase Blut hervorbringt. Also das brauche ich jetzt nicht weiter zu erläutern. So sicher verursacht Unruhe und Aufreizen Zahn und Verdruss. Das ist so wie das A und O. Also irgendwie passiert es halt dann durch Unruhe und Aufreizen. Also wenn ich unruhig bin und ich reiz die anderen, irgendwann gibt es mal Zahn und auch Verdruss. Gibt es dazu noch Fragen oder Anregungen? Wenn es keine Fragen oder Anregungen gibt, dann danke ich für die Aufmerksamkeit. Das war es im 30. Kapitel der Sprüche.